Ein Buch rot mit Aufschrift Ernstfall Angriffskrieg, geschrieben von Jürgen Rose. Frieden schaffen mit aller Gewalt. Und das ist das Thema, über das ich heute reden möchte, und zwar mit niemand Geringerem als Jürgen Rose. Hallo Herr Rose.
Ja, grüß Gott aus München.
Sie sind Oberstleutnant der Bundeswehr und ich habe gerade eben erfahren, AD. Wie kommt's?
Ja, das heißt außer Diensten. Seit 1. Februar dieses Jahres trage ich also nicht mehr das nationalen Ehrengreit, sondern bin jetzt wieder Staatsbürger erster Klasse mit allen uneingeschränkten Grundrechten. Dadurch, dass ich mich schon seit vielen, vielen Jahren, im Grunde genommen seit den 80er Jahren, publizistisch betätigt habe und das auch in zunehmendem Maße kritisch tat, sodass ich also mehrfach strafversetzt wurde, hat man mir dann schlussendlich bescheinigt, dass also kein Nutzungspotenzial mehr erkennbar wäre. Mein Vorgesetzter meinte, ich sei eigentlich zum Oberstleutnant auch gar nicht geeignet, und der Sanitätsdienst hat mir dann eine Anpassungsstörung bescheinigt. Also jemanden wie mich, den kann man bei der Bundeswehr nicht brauchen, und deswegen bin ich jetzt dann für dienstunfähig erklärt worden und vorzeitig in den Ruhestand geschickt worden.
Vielleicht hat die Bundeswehr, die heutige Bundeswehr, darin gar nicht mal so Unrecht. Wann sind Sie denn in die Bundeswehr eingetreten?
Ja, ich bin 1977 als Wehrpflichtiger zunächst mal in die Bundeswehr eingetreten. Das war damals gar nicht weit weg von Freiburg, in Pfullendorf nämlich, in ein Artillerieregiment. Das war damals auch mit Nuklearwaffen ausgestattet, beziehungsweise sollte solche einsetzen. Sie merken also, das war die Hochzeit des Kalten Krieges, und da ging es im Grunde genommen darum, Deutschland gegen eine vermutete oder befürchtete, groß angelegte konventionelle und nukleare Aggression von außen. Und da hat man natürlich die Sowjetunion und die Warschauer Vertragsorganisation, auch Warschauer Pakt genannt, im Auge gehabt, zu verteidigen. Nicht? Also im Zentrum dessen, was angesagt war, des Auftrages nämlich, stand die Verteidigung Deutschlands und des NATO-Bündnisgebietes. Und das fand ich damals auch eine überzeugende Motivation nach dem Motto, wer sich nicht lebt, der lebt verkehrt, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Das denke ich im Übrigen bis heute noch. Also ich bin jetzt nicht sozusagen zum Fundamentalpazifisten gewechselt, aber die Bundeswehr macht ja heute, und die NATO insgesamt, machen natürlich heute ganz andere Dinge, außer Verteidigung, weit jenseits der Verteidigung und außerhalb von Völkerrecht und Grundgesetz.
Damals hat es zumindest geheißen, ich kann mich noch deutlich daran erinnern, der Ernstfall ist der Frieden. Das heißt, die Bundeswehr war darauf ausgerichtet, eben nicht zu arbeiten, sprich das Kriegshandwerk nicht auszuführen.
Ja, das ist ein alter Satz von, und den finde ich sehr richtig auch, von Gustav Heinemann, der gesagt hat, heute ist der Frieden der Ernstfall und nicht mehr der Krieg. Es geht nicht mehr darum, siegreiche Schlachten zu schlagen, sondern es geht darum, den Frieden zu sichern. Im Grunde genommen wurde diskutiert, ob die Bundeswehr und die NATO natürlich nicht ihren Auftrag verfehlt hätten, wenn es denn zum Krieg gekommen wäre. Denn daran geknüpft war ja immer die Frage und die Gefahr einer Eskalation in den allumfassenden nuklearen Krieg. Und der hätte ja nun in letzter Konsequenz all das zerstört, was man eigentlich verteidigen hätte sollen. Und das stellte dann schon damals eine ganz erhebliche Sinnfrage. Wie gesagt, wir sind heute von diesen Fragen sehr weit weg.
Da nähern wir uns dem Buch Ernstfall Angriffskrieg. Das heißt, seit 1977 hat die Bundeswehr einige Transformationen mitgemacht, und diese Transformationen, die werden in diesem Buch hier beschrieben. Was ist denn gelaufen in dieser Zeit?
Ja, im Grunde genommen die große Zäsur war natürlich das Ende des Kalten Krieges. Der damalige Generalsekretär der KPDSU, Michail Gorbatschow, hat ja dem Westen angedroht, ihm etwas ganz Schlimmes zuzufügen, nämlich ihm den Feind zu nehmen. Und er hat dann von sich aus den Kalten Krieg für beendet erklärt. Die NATO hat dann ein Jahr lang überlegt und mit der Londoner Erklärung von 1990 nachgezogen und dann ebenfalls gesagt, wir betrachten die Sowjetunion nicht mehr als Feind. Und dann löste sich ja die Warschauer Vertragsorganisation auf. Die Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes wurden souverän. Russland selbst wurde souverän, die Sowjetunion, die alte, ist zerfallen. Ja, und in der Situation saßen dann die in Ehren oder ja auch nicht in Ehren ergrauten NATO-Militärs vor ihren Schreibtischen und überlegten sich, was machen wir denn jetzt eigentlich? und suchten sich von selber einen neuen Auftrag, weil die Politik dazu nicht in der Lage war. Und dann war es eben so, dass die Armeen tatsächlich transformiert worden sind. Manfred Wörner, der damalige Generalsekretär der NATO, sagte, out of area or out of business. Also wir müssen außerhalb des eigentlichen NATO-Vertragsgebietes, da müssen wir jetzt militärisch aktiv werden, intervenieren für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, weil sonst sind wir sozusagen nicht mehr im Geschäft. Und dann stellt sich natürlich insbesondere für das militärische Führungspersonal, das sind die hochrangigen Herren mit den goldenen Sternen auf den Schultern, die Generäle, stellt sich natürlich die Frage nach ihrer beruflichen Zukunft, die hat sich da gestellt. Und da haben die sich ihren neuen Auftrag selber geschrieben. Am Anfang ging das noch sehr behutsam zu. Da hat die Bundesrepublik Deutschland ein Feldlazarett nach Kambodscha geschickt zur Unterstützung einer humanitären UNO-Mission dort. Und da konnte man ja eigentlich auch gar nichts dagegen haben. Also was spricht denn dagegen, irgendwo medizinische Hilfe zu leisten, auch wenn es sozusagen mit wehrmedizinischen Mitteln passiert. Die nächste große Debatte wurde dann ausgelöst durch den Einsatz der Bundeswehr in Somalia, auch das im Rahmen der Vereinten Nationen. Aber viele sagten, das sei also mit unserer Verfassung eigentlich gar nicht zu machen. Da muss man berücksichtigen, dass 1983 der Bundessicherheitsrat noch erklärt hat, unter der Führung von Helmut Schmidt damals, es sei der Bundeswehr verfassungsrechtlich nicht erlaubt, außerhalb Deutschlands und des NATO-Vertragsgebietes, also militärisch aktiv zu werden. Das war natürlich damals schon Unfug. Das war verfassungspolitisch zu betrachten und das war natürlich unter den Rahmenbedingungen des Kalten Krieges auch richtig. Aber das hatte sich ja nun geändert und es hieß zunächst mal, die Bundeswehr soll jetzt im Auftrag der Vereinten Nationen immer auf einer gesicherten völkerrechtlichen Grundlage, auch nie alleine, sondern stets immer im Verein, im Bündnis tätig werden. Und das wurde sie dann aber 1999 außerhalb des Völkerrechts, als nämlich die Bundesrepublik Jugoslawien, ein souveränes Mitglied der Vereinten Nationen, angegriffen wurde, ohne dass es irgendeine Rechtsgrundlage dafür gab. Das passierte auf der Lüge von der humanitären Katastrophe. Auch so ein Umwort, eine Katastrophe, die kann alles Mögliche sein, schrecklich, grausam, furchtbar, aber niemals humanitär. Also der Begriff fällt schon auf die Urheber zurück. Ja, und da führte die Bundeswehr zusammen mit den NATO-Alliierten ihren ersten Angriffskrieg. Serbien musste Serbien und deutsche Bomber kurften wieder über Belgrad. Deutsche ECR-Tornados beteiligten sich da an dem Angriff und schossen kräftig mit.
Da kann ich mal gleich einhaken. Dieser Krieg ist natürlich ein bisschen jetzt hier schon weg. Allerdings Angriffskrieg, ja, die Deutschen dürfen doch gar keinen Angriffskrieg führen.
Ja, das steht in unserem Grundgesetz drin. Im Grunde steht da noch viel mehr drin. Der Artikel 26 des Grundgesetzes verbietet sämtliche Formen friedensgefährdender und friedensstörender Handlungen. Und dazu zählt insbesondere die Führung eines Angriffskrieges. Das Grundproblem besteht nur darin, so erhaben Grundgesetznormen auch in unsere Verfassung gemeißelt sind. Sie entfalten ihre Bedeutung im praktischen Leben, im Rechtsleben erst dann, wenn sie in einfache Gesetze umgesetzt sind, also im bürgerlichen Gesetzbuch oder auch im Strafgesetzbuch. Niemand, der einen anderen Menschen vom Leben zum Tode befördert, wird also verurteilt, weil er gegen den einschlägigen Artikel nicht das Recht auf Leben im Grundgesetz verstoßen hat, sondern weil er einen Strafgesetzbuchparagrafen missachtet hat. 211 zum Beispiel, Mord, ja. Und auch der Artikel 26 bedurfte erst einer Umsetzung in eine einfach gesetzliche Strafrechtsnorm, damit er überhaupt wirksam werden konnte. Und das passierte 20 Jahre lang erstmal nicht. Das Grundgesetz ist 1949 in Kraft getreten und bis 1969 tat sich da gar nichts. Der Gesetzgeber hat das schlichtweg ignoriert. Und dann gab es eine große Strafrechtsänderungsreform. Und der Ausschuss, der damals zusammentrat, der damit beauftragt war, also einen Änderungsentwurf zu erarbeiten, der hat von sich aus dann, weil keine der Volksparteien sich dazu bemüßigt fühlte, der hat von sich aus dann diesen Grundgesetzauftrag aufgegriffen und hat dann den Paragraphen 80 Strafgesetzbuch formuliert unter der Überschrift Friedensverrat, so nennt sich das im Strafgesetzbuch, und hat dann im Paragraphen 80 Strafgesetzbuch die Vorbereitung des Angriffskrieges unter Strafe gestellt. So, und hat dann, als es darum ging, dem Bundestag diesen Entwurf zu unterbreiten, gesagt, ja, wenn man diese Norm so liest, so wie wir das formuliert haben, könnte man meinen, nur die Vorbereitung des Angriffskrieges sei strafbar. Das ist aber falsch, haben die Herrschaften gesagt. Sie haben gesagt, schon die Vorbereitung soll strafbar sein und natürlich erst recht die Auslösung und Durchführung und Beteiligung an Angriffskriegen. Und der heute geht aber der Generalbundesanwalt her und sagt, nein, in diesem Paragraphen 80 Strafgesetzbuch, da ist nur die Vorbereitung unter Strafe gestellt, nicht aber die Durchführung und die Beteiligung an Angriffskriegen. Nicht? Also der stellt das Ganze auf den Kopf und schützt natürlich auf diese Art und Weise die Regierungskriminellen an den Schalthebeln der Macht in Berlin, nicht, die entweder selber Angriffskriege führen oder sich beteiligen an von anderen geführten Angriffskriegen oder solche unterstützen, wie im Beispiel des Irakkrieges, nicht? Die werden dann sozusagen vor dem Zugriff der Strafjustiz dann geschützt. Das ist ein großes Problem und da ist dringender Handlungsbedarf.
Ja, aber ich meine, die Amerikaner zum Beispiel, die bereiten doch diese Kriege vor und die Deutschen machen schließlich nur mit. Insofern hat ja die Bundesstaatsanwaltschaft schon irgendwie recht.
Ja, das Interessante ist ja damals diese Debatte im Strafrechtsreformausschuss. Da hat dann eine Genossin von der SPD wohlgemerkt eingebracht, ja, wir haben doch ein riesiges Problem, wenn wir jetzt nicht nur die Vorbereitung des Angriffskrieges unter Strafe stellen, sondern schlichtweg alle Formen der Unterstützung und Durchführung von Angriffskriegen, weil wir ja dann Gefahr laufen, dass wenn der amerikanische Präsident nach Deutschland kommt, der dann hier verhaftet und vor Gericht gestellt wird oder werden muss sogar, wegen der Vorbereitung nämlich und der Durchführung des damals laufenden Vietnamkrieges, denn das war ja auch ein Angriffskrieg. Vietnam hatte ja nicht die USA überfallen, sondern die USA waren in Vietnam eingefallen und führten dort Krieg, nicht? Und das führte dann eben auch unter anderem dazu, dass man diese Strafrechtsnormen so und nicht anders formuliert hat. Da liegt natürlich jetzt genau die Schwierigkeit drin, auch heutzutage, denn natürlich ist es völlig richtig, dass diese Angriffskriege jetzt nicht alleine singulär von Deutschland geplant und durchgeführt werden, sondern im NATO-Bündnis. Aber wir haben ja zum Beispiel 1990 in dem sogenannten 2+4-Vertrag, nicht? Das war ja sozusagen der Ersatzfriedensvertrag nach dem Ende des Kalten Krieges, nicht? Der dann auch den Zweiten Weltkrieg endgültig beendet hat. Da haben wir unterschrieben, von deutschem Boden wird nie wieder Krieg ausgehen und darf auch kein Krieg ausgehen, aber zum Beispiel dieses völkerrechtliche Verbrechen gegen den Irak und seine Menschen im Jahre 2003, das wurde hier in Deutschland geplant, nämlich in Stuttgart bei European Command. Und natürlich auch durchgeführt. Also von deutschem Boden aus wurde Krieg geführt, nicht? Und da haben die Deutschen, die Bundeswehr hat mit vielen tausend Soldaten die Kasernen der Aggressoren hierzulande bewacht. Und das hat man im Verteidigungsministerium gewusst. Da gab es nämlich einen Ministerialjuristen, einen Wehrjuristen, Klaus Schäfer, der hat das aufgeschrieben in einem Rechtsgutachten. Und da hat man dann auch bestimmte Maßnahmen ergriffen. In der Folge dieses Rechtsgutachtens hat dann, wie der Jurist sagt, durch konkludentes Handeln also deutlich gemacht, dass man durchaus verstanden hat, worum es ging und dass man sich bewusst war, dass man da etwas Illegales tat. Nicht? Nach außen hin hat man nicht immer behauptet, das sei alles gar nicht so.
Ich muss jetzt nur eins sagen hier, wir haben im Grunde genommen jetzt schon viel zu lange über das Thema gesprochen. Es ist ein hochinteressantes Thema. Und im Buch steht noch, also das haben wir nur angekratzt, das Buch, was hier drin steht, Ernstfall Angriffskrieg. Und jeder, der hier zugehört hat, der wird hier der Bundeswehr zupflichten, dass Jürgen Rose absolut zur heutigen Bundeswehr wohl nicht mehr dazu passen dürfte. Und wer sich mehr dazu informieren möchte, dem sei einfach nur das Buch hier herzlich empfohlen. Ernstfall Angriffskrieg mit vielen, vielen weiteren Beispielen zu eben diesem Thema, wie die Transformation der Bundeswehr vonstatten gegangen ist.